Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil des SMX-Specials bei Marketing on Fire. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, ich habe eine ganze Reihe an Expertinnen und Experten, die auf der SMX in München, also dem, ich nenne es immer das Hochfest des Suchmaschinenmarketings, am 12. und 13. März Vorträge halten werden, gefragt, ob sie nicht schon mal einen kleinen Auszug aus dem, was sie dann auf der Bühne präsentieren werden, mir schicken können. Also einen kleinen Praxistipp, der snackable hier für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aufbereitet wird. Und ich bin sehr happy, dass eine ganze Reihe von den Expertinnen und Experten diesem Wunsch gefolgt sind. Und im ersten Teil hast du schon eine ganze Reihe an Tipps bekommen. Und jetzt im zweiten Teil folgen die nächsten. Wenn du zur SMX kommen willst, dann bekommst du mit dem Code MOREFIRE15 einen schönen Rabatt von 15% auf dein Ticket und kannst so dann in den vollen Genuss von bis zu 6 Sessions parallel über 2 Tage, also die volle Dröhnung SEO, SEA, Analytics, kommen. So viel als kleine Vorrede, alles dazu auch in den Shownotes natürlich. Und jetzt viel Spaß mit den Tipps aus der SMX Speaker Community.
So, das SMX-Special Teil 2 startet mit einer illustren Koryphäe des deutschen Online-Marketings. Ich habe den Olaf Kopp von Aufgesang bei mir. So, Olaf, worüber sprichst du bei der SMX? Erzähl mal.
Hallo Robin, danke für die Einladung. Ich spreche auf der SMX über Large Language Model Optimization. Pipvoice Gajo, der hat das nämlich in seinem Doppelgänger-Podcast, das Thema, das erste Mal für mich zumindest erkenntlich aufgeworfen und hat damit mich so ein bisschen angefixt, mich da mal tiefer reinzubewegen, um zu gucken, wie man Large Language Models und die Ausgabe der von generativer KI quasi dahingegen beeinflussen kann, dass man mit der eigenen Marke, den eigenen Produkten etc. auftaucht, wenn jemand zum Beispiel die KI befragt, wer ist der beste Dienstleister für das und das oder was sind die besten Laufschuhe oder ich habe immer das Beispiel mit drin in den Präsentationen dazu, ich bin 48 Jahre, wiege 96 Kilo, gehe dreimal die Woche laufen, was sind die besten Laufschuhe für mich? So kann man sich das vorstellen, dass zukünftig so Menschen zukünftig auch die KI befragen werden und nach den Produkten suchen werden und dann eben dafür zu sorgen, dass wir dort da auch mit unseren Produkten auftauchen. Und da habe ich mir Gedanken gemacht. Es gibt zwei Thesen von mir, wie das möglich ist, aber es hängt vor allen Dingen von zwei Thesen ab, wie zukünftig diese Large Language Models trainiert werden. Und auf diese beiden Thesen und dann die Schlussfolgerungen daraus, wie man das denn beeinflussen kann, diese Ausgaben dann beeinflussen kann, darum wird es dann in meiner Session gehen. Und es geht halt nicht nur um Suche, es geht generell um natürlich auch KI, also generative KI im Kontext der Suche, aber auch zum Beispiel auf ChatGPT, was ja jetzt nicht klassische Suchmaschine ist, sondern eben eine Art Chatbot ist, auch in dem Kontext, wie es denn theoretisch funktionieren kann. Ich denke, das Thema ist relativ neu und unerforscht. Deswegen ist da natürlich viel Gehirnschmalz von mir drin gepaart mit erstmal eine Einführung, wie Large Language Models überhaupt funktionieren, wie sie trainiert werden, was es da für neueste Entwicklungen gibt hinsichtlich RAG zum Beispiel und wie das denn Einfluss haben kann oder wie das dann beeinflusst, was nachher auch da hinten rauskommt aus so einer generativen KI, was wir dann da sehen und wie wir das eventuell beeinflussen können. Und darum wird es gehen.
Ja, sehr cool. Du hast auch gerade gesagt, das ist nicht nur ein reines Suchthema. Und so nehme ich das Thema auch wahr, das ist jetzt kein Einsteigerthema. Also so für so einen Junior-SEO wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt das Richtige, der so in das Thema reinkommen will. So, für wen ist das aus deiner Sicht? Wer sollte sich damit beschäftigen? Wer sollte die Session unbedingt anschauen?
Schon Leute, die so ein bisschen einen gewissen Stand in der klassischen SEO haben und sich auch ein bisschen in die Zukunft gucken will. Was kommt da auf mich zu, weil es wird viel über SGI diskutiert, nimmt uns das Klicks weg, wie gefährlich ist das für die klassische Suche, was macht das, wird das für SEO für Auswirkungen haben, vor allen Dingen die Erfolgschancen von klassischer SEO und alle, die sich solche Gedanken machen jetzt schon, die sollten sich da auf jeden Fall reinsetzen, weil das wird auf uns zukommen, das Thema. Ich glaube, die neue Generation werden viel KI nutzen, um Recherche zu betreiben und nicht mehr so viel Suchmaschinen, deswegen glaube ich, ist das ein Thema, was am Schluss dann uns alle auch betrifft, die irgendwie versuchen, Sichtbarkeit online zu oder digitale Sichtbarkeit zu erzeugen und zu halten.
So, und wenn die Leute jetzt sagen, boah, das ist jetzt total spannend, ich habe aber keinen Bock, bis März zu warten, mich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen. Was wäre jetzt so deine Empfehlung, wenn man damit jetzt starten möchte? Womit sollte ich anfangen? Was würdest du für den nächsten Monat irgendwie mal mit auf die Agenda packen, was die Leute machen sollten?
Also als Vorbereitung wäre es ganz gut, sich schon mal mit dem Thema Transformers und Embeddings zu beschäftigen, Entitäten. Ja, Entitäten, Transformers, weil das sind halt nun mal die Entitäten, das Entitätenkonzept geht nicht mehr weg. Das ist ein Teil der semantischen Suche und Die ganzen neuen Technologien machen die semantische Suche noch präsenter dadurch. Und man sollte sich mit, also ich gehe davon aus, 10 Jahre nach Hummingbird, dass jeder eigentlich nicht mehr, dass ich keinem mehr erklären muss, was Entitäten sind und was sich dahinter verbirgt. So. Und das ist so eine Grundvoraussetzung und ein gewisses technologische Neugier auf jeden Fall mitbringen und natürlich sich grundlegend mal mit der Technologie hinter ChatGPT zu beschäftigen und nicht nur mit dem Tool an sich. Weil das ist ja das viel, ich finde zumindest viel spannender. Ich möchte, wenn ich für Systeme etwas optimieren will, dann will ich erstmal verstehen, wie die Systeme technologisch funktionieren. Und das halte ich für wahnsinnig wichtig und werde ich auch im ersten Teil der Session dann auch darauf eingehen, wie ist die Funktionsweise von Large Language Models, was ja der ganze Zauber dahinter im Endeffekt ist. Und aber es wäre natürlich gut, ich würde jedem empfehlen, auch über meine Session hinaus, sich wirklich mit dem Thema Large Language Models zu beschäftigen, weil wir vor allen Dingen, wir haben den klassischen Sucheindex, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Wir haben den Knowledge Graph als semantische Datenbank, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und jetzt kommt halt ein neuer Baustein dazu, quasi Large Language Models, die auch zukünftig die Suche mit beeinflussen werden. Und da sollte ich mich auch mit beschäftigen. Und basierend darauf, die Large Language Models, die Technologie, die da maßgeblich dran beteiligt ist, sind halt Embeddings und Transformer und Vektorräume. Ne? Und damit sollte ich mich halt grundlegend mal beschäftigen. Also es wird schon, ich setze ein gewisses Vorwissen bei der Session auch voraus. So, ich fange jetzt nicht bei Null an.
Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis auch. Aber ich finde es auch super Punkt, halt auch genau das, nämlich verstehe die Technologie dahinter, weil was du nicht verstehst, kannst du nicht optimieren oder dafür optimieren. Und ich sehe das auch, nehme es so wahr, dass viele sich mit der Oberfläche ChatGPT beschäftigen, aber nicht mit der Technologie dahinter. Und die Oberfläche ist austauschbar und die Technologie musst du halt kennen.
ChatGPT ist ja nur die Ausgabe, also das Frontend im Endeffekt. Das Backend sind halt die LLMs, wenn man es so sieht. Ne? Und genau, was du sagst, also technologisches Interesse sollte mitgebracht werden. Sonst wird man bei mir in einer Session sitzen und sagen, boah, ist mir alles jetzt hier zu deep und zu tief, viel zu technisch hier. Also es wird auch zum Teil technologisch werden, bevor ich dann zu den wirklichen Theorien komme, wie man das wirklich dann machen kann. So.
Sehr schön. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war ein schöner Vorgeschmack und ein kleiner Input auch dazu, was du als nächstes machen solltest. Ich bin gerade ein bisschen angefixt bei dem Thema und gib mir mal Feedback, ob wir da den Olaf nochmal zu nötigen sollten, dass er dann nochmal nach der SMX mal ein bisschen tiefere Einblicke auch reingibt. Also da gerne mal drauf antworten, um zu gucken, ob wir da nicht mal einen längeren Podcast machen. Dann zwinge ich ihn einfach nochmal vor das Mikrofon. Ich sage schon mal vielen Dank, Olaf, für den Input und wir sehen uns in München und machen hier im Podcast direkt weiter mit dem nächsten Tipp.
Moin, ich bin Johann und SEO bei Wingman Online Marketing. Wir arbeiten oft mit großen Seiten und da stellen sich häufig Schwierigkeiten in der Indexierung und beim Crawling. Die untersuchen wir dann. Unter den ganzen fancy Kram, den man im SEO machen kann, mit ChatGPT und LLMs und SGE und den ganzen Sachen, gehen Sitemaps, Crawling und Indexierung immer ein bisschen unter. Dabei sind Sitemaps fantastisch, denn wenn man sie richtig macht, dann können wir das ganze Crawling und die Indexierung deutlich besser steuern und überwachen. Das bedeutet, wir wollen nicht einfach nur eine Sitemap machen, eine Datei, in der alle URLs drinstehen, die wir haben, sondern wir wollen uns vorher einmal Gedanken über die Struktur machen. Wie viele Sitemaps wollen wir haben? Warum wollen wir die haben? Und wie wollen wir die organisieren? Und klar gibt es technische Anforderungen, die erfüllt sein müssen. Wir wissen auch, das Priority Tag können wir weglassen, das ist klar. Und das Last Mod hast du wahrscheinlich auch eingebaut und zeichnest damit das Datum der letzten Änderung des Main Contents aus, um Google zu helfen, wann welche URL zu sortieren ist. Aber da eine URL in mehreren Sitemaps auftauchen darf, kannst du verschiedene Optimierungen durchführen. Du könntest beispielsweise überlegen, ob du mehrere Sitemap-Stränge zur Verfügung stellst. Manche organisieren du vielleicht auch schon ihre Sitemaps nach Template, aber vielleicht macht es Sinn, dass du deine Produkte nach Herstellern nochmal aufführst oder nach der Hauptkategorie des Produkts oder nach dem Einsatzzweck. Wärst du ein Publisher, dann könntest du dir überlegen, ob du für deine wichtigsten Tags oder Themenseiten Sitemaps mit entsprechenden Artikeln anlegen möchtest. Und als Publisher hast du vielleicht auch einen RSS-Feed dafür. Auch den kannst du dann einfach als Sitemap anmelden bei Google. Könntest du dir auch überlegen, ob du deine Produkte nach Preis gliedern möchtest oder nach Saisonalitäten, damit du im Winter oder im Herbst besser gesagt schon sehen kannst, ob deine Weihnachtsprodukte und Kategorieseiten und Filterseiten, die indexierbar sein sollen, dann auch wirklich gecrawlt sind und indexiert sind oder ob du da Nachholbedarf hast. Denn das kannst du alles durch gezieltere Sitemaps wesentlich besser überwachen und gleichzeitig hilfst du Google bei der inhaltlichen Verortung der Inhalte und zu einem besseren Crawling. Du könntest auch überlegen, ob du vielleicht bestimmte Features auf Detailseiten, zum Beispiel ein Video oder ein 3D-Rendering von Produkten, nutzen möchtest, um alle Produkte, die dieses Merkmal teilen, Zeilen in eine Sitemap einzutragen. Dann könntest du auswerten, ob sich dieses Feature positiv auf bestimmte Aspekte der Indexierung auswirkt oder nicht. Und du kannst aber noch mehr tun. Du könntest überlegen, ob du eine neue Sitemap baust. Eine Sitemap, in der nur URLs stehen, die du in den letzten 7 Tagen angelegt hast. Oder eine Update-Sitemap mit URLs, bei denen sich der Main-Content in den letzten 7 Tagen geändert hat. Oder eine Lösch-Sitemap mit allen URLs, die in den letzten 7 Tagen gelöscht oder deindexiert wurden. Und ich hoffe, dieser kleine Tipp zu Sitemaps hilft dir und deiner Suchmaschinenoptimierung weiter, bringt dich auf neue Ideen, wie du deine Sitemaps vielleicht noch intensiver und besser strukturieren kannst, um dein Crawling und deine Indexierung weiter zu verbessern. Und wenn du noch mehr über Sitemaps, Crawling, Indexierung wissen möchtest, auf der SMX 2024 darf ich einen Vortrag dazu halten und freue mich schon sehr drauf. Hab einen tollen Tag, dein Johann.
Ja, hallo, grüße euch alle ganz herzlich. Hier ist der Christian von SEO Südwest. Ihr kennt mich vielleicht von meinem Podcast SEO im Ohr oder eben auch von SEO Südwest. Und ja, ich wurde gebeten, im Vorfeld zur SMX einen kleinen Beitrag aufzunehmen, beziehungsweise einen kleinen Praxistipp, der möglichst in Verbindung steht mit einem eigenen Vortrag, den ich halten werde auf der SMX. Und ich darf ja zusammen mit dem Markus Hövener über Google Trends sprechen und was sich da so getan hat in letzter Zeit und was besonders wichtig ist. Und insbesondere natürlich auch, was ihr konkret in der Praxis unternehmen könnt, um ja diesen Trends gerecht zu werden. Und ein Trend, den ich da mal herausgreifen möchte, das ist Helpful Content. Helpful Content ist ja gerade sozusagen in aller Munde bei Website-Betreibern, bei SEOs. Und dabei stellt sich immer wieder die Frage, was ist denn Helpful Content überhaupt? Und dabei ist die Frage vielleicht komplizierter als die Antwort darauf. Denn Helpful Content ist, wer hätte es anders gedacht, das, was für eure Nutzerinnen und Nutzer hilfreich ist. Und was das ist, das kann man eben nicht in einem Satz pauschal beantworten, sondern das kommt auf die persönlichen Interessen und Bedürfnisse eurer Nutzerinnen und Nutzer an. Das heißt, ihr solltet natürlich Bescheid wissen, was denn euer Zielpublikum denn so braucht und wünscht und sucht. Und genau das solltet ihr ihnen anbieten, und zwar in der Form, in der sie es auch ja haben möchten. Konkret heißt das, wenn ihr über ein bestimmtes Thema schreibt, dann schreibt genau das, was ja die Personen, die dann auf eurer Website landen, von der Suche, genau das, was sie dann dort eben auch finden möchten, und zwar möglichst gleich im oberen Bereich, also gleich im oberen Bereich der Seite, konkret auf den Punkt die wichtigsten Informationen bringen. Und dann könnt ihr, wenn ihr natürlich noch weitere Infos habt, die dann ein bisschen mehr ins Detail gehen, dann könnt ihr die weiter unten dann noch ausführen. Aber wichtig ist halt, dass auf einen Blick sichtbar ist, worum geht's und was kann ich denn hier alles finden und finde ich hier überhaupt das, was ich auch gesucht habe. Ja, darum geht's, und wenn ihr das macht, dann habt ihr eigentlich schon mehr als die halbe Miete. Dann achtet natürlich noch ein bisschen auf die Page Experience und auf die User Experience. Das bedeutet, dass eure Webseiten auf möglichst allen Geräten gut nutzbar sein sollten, dass ihr keine störenden Einblendungen habt, keine Werbung, keine Interstitials für nervige Newsletter-Abos und so weiter. Es ist okay, Newsletter anzubieten, aber dann bitte schön in einer Weise, die nicht so aufdringlich ist. Und ja, wenn ihr diese Dinge beachtet, dann kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Um euch so ein bisschen eine Anregung zu holen, was sind denn letztendlich die Dinge, die meine Nutzerinnen und Nutzer, meine Zielgruppe brauchen? Da kann es natürlich hilfreich sein, wenn ihr konkret und direkt mit den Personen in Kontakt tretet, also wenn ihr repräsentativ dann einfach mal fragt, was denn so gewünscht ist, und vielleicht auch einfach mal so ein paar Varianten vorlegt, also das heißt einfach qualitatives Feedback einholen. Das wäre mein Tipp, um euch Ideen zu holen, was denn gut ranken kann. Es ist auch immer hilfreich, sich die Seiten anzuschauen, die am besten ranken in Google, und dann da sich eben auch Inspiration zu holen. Wobei wohlgemerkt, es bringt nichts, einfach das nochmal zu reproduzieren, was es eh schon gibt. Das heißt, ihr müsst da natürlich nochmal besser sein und noch einen oben drauf setzen, damit es dann auch dauerhaft funktioniert. Ja, und dann können natürlich auch noch verschiedene Tools euch helfen, um zum Beispiel herauszufinden, habe ich denn alle wichtigen Themen abgedeckt? Habe ich alle wichtigen Keywords abgedeckt? Also solche Tools gibt's ja auch zuhauf. Nur denkt halt dran, ihr solltet euch nicht alleine auf diese Tools verlassen, sondern ihr solltet da, wie gesagt, auch eurer Intuition folgen und eben auch einfach das anwenden, was ihr wisst über eure Zielgruppe. Ja, und damit habt ihr es dann eigentlich auch relativ leicht. Das ist kein Hexenwerk und keine Raketenwissenschaft. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns auf der SMX sehen und wenn ich den einen oder die andere von euch treffen werde. Und ja, bis dahin verbleibe ich erstmal und freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Christian.
Ja, hallo, ich bin Mario Fischer, bin im Fachbeirat der SMX und mache seit über 30 Jahren Online-Marketing und natürlich SEO und noch ein paar andere Dinge, die damit zu tun haben. Ich möchte euch heute kurz erklären, wann und warum KI-generierte Inhalte problematisch werden können. Wir haben ja aktuell eine wahre Euphorie. Ich bin ja auch noch an einer Hochschule und viele Studenten kommen zu mir und haben hunderte von Ideen, wie sie jetzt mit Blogs und mit allen möglichen Webformaten schnell Geld verdienen können, indem sie sich über KIs oder ChatGPT den Content generieren lassen. Also das wollen momentan alle machen, auch die Unternehmen überlegen, wie kann man die Content-Erstellung rationalisieren, das ist natürlich verständlich, und vor allem, wie kann man den Content-Bereich ausweiten. Die Kernfrage, die dann sofort immer kommt als nächstes, ist, kann denn Google dann solche KI-generierten Texte erkennen und ist es schlimm fürs Ranking, werde ich dann ausgeschlossen? Das ist aber eine völlig falsche Frage aus meiner Sicht. Google hat ja mittlerweile auch erklärt, dass natürlich man KI-generierte Texte verwenden kann, genauso wie Menschen Texte schreiben können. Google kommt es nicht drauf an, zu sagen, ey, du hast KI benutzt, du bist böse, da hat es ein Mensch geschrieben, das ist gut. Wir wissen ja alle, dass Menschen teilweise inhaltlich auch viel schlimmere Sachen machen als jede Maschine, selbst wenn man die Texte nicht redigiert. Also Google will und braucht gar nicht unterscheiden, ob jetzt ein Text von einer Maschine kommt oder von einem Menschen. Das ist gar nicht notwendig, weil es gibt natürlich auch Texte von einer Maschine, die nützlich sein können. Dazu muss man sich kurz ins Gedächtnis rufen, wie solche Large Language Models funktionieren. Das sind Statistikmaschinen. In die hat man Unmengen von Texten, Bücher, Artikel reingeworfen. Die Maschine lernt und errät sozusagen die Worte, die Sätze, wenn du eine Frage stellst. Es ist also nicht so wie in Wikipedia, dass man nachgucken würde, Beispiel Fliegenfischen, was ist jetzt Fliegenfischen genau? Und man hat lexikalische Einträge oder irgendwelche Datenbanken, die auf Zahlen basieren, sondern die Maschine gibt die Antwort so, dass sie versucht zu erraten, welches Wort folgt denn statistisch häufig auf welches Wort, wenn es um das und das Thema geht. Also wir haben es mit einer Statistikmaschine zu tun, die eigentlich nur rät und inhaltlich gar nicht wissen kann, ob sie richtig liegt oder nicht. Deswegen kommen ja auch solche Verzerrungen, Sexismus und was sonstige Dinge kommen. Das ist nicht, weil die Maschine böse ist, sondern weil halt einfach das Trainingsmaterial solche Dinge enthält und es dann statistisch in die falsche Richtung läuft. Nehmen wir doch einfach mal den einfachen Fall Fliegenfischen. So, ich gehe in ChatGPT und mache jetzt mal einen ganz einfachen Prompt und sage, schreib mir einen kurzen Blogbeitrag über eine Seite über das Fliegenfischen für Anfänger. So, ich habe das mal gemacht, habe mir dann den Text generieren lassen und bin dann einfach hergegangen und habe die exakt gleiche Frage, den gleichen Prompt nochmal eingegeben und habe mir die beiden Texte nebeneinander gelegt. Wenn ich die rein Wort für Wort durchlese, sind die durchaus unterschiedlich. Wenn man aber näher einen Blick hinwirft, stellt man fest, dass da sehr viel identisch ist. Ne? Der erste Entwurf kommt dann mit Fliegenfischen für Anfänger, ein faszinierendes Abenteuer in der Natur. Ich lese jetzt mal nur die Überschriften vor. Die nächste Überschrift ist die Grundlagen des Fliegenfischens, dann kommt die richtige Ausrüstung, die Wahl des Gewässers und der Weg zum Fliegenfischexperte. So, die zweite Version ist, liest sich anders. Ja, da habe ich allerdings auch die Überschrift, die Grundlagen des Fliegenfischens. Dann kommt eine Überschrift Ausrüstungsleitfaden. Da war in der ersten Version die richtige Ausrüstung, ist aber inhaltlich dasselbe. Erste Version sagt die Wahl des Gewässers, zweite Version sagt Gewässerauswahl als Überschrift. Dann der Weg zum Fliegenfischexperten ist in der zweiten Version keine Überschrift, sondern da steht dann auf deiner Reise zum Fliegenfischexperten. Die erste Version schließt ab mit das Abenteuer des Fliegenfischens erwartet dich. In der zweiten Version steht im vorletzten Absatz, um dein Fliegenfisch-Abenteuer erfolgreich zu starten. In der ersten Version steht das faszinierende Abenteuer in der Natur. In der zweiten Version heißt die Naturverbundenheit und so weiter. Also wir haben eine ganze Menge an Dingen, die anders formuliert sind, aber die eigentlich den gleichen Inhalt haben. Und das ist jetzt das Problem. Firma A geht mit so einem einfachen Prompt hin, nimmt diesen Text, stellt ihn ins Web. Firma B macht genau das Gleiche. wenn wir das der Einfachheit halber mal so annehmen. Und dann haben wir, wenn wir den Text nebeneinander legen, zwar unterschiedlichen Aufbau, unterschiedliche Worte, aber eigentlich steht das Gleiche nur mit anderen Worten drin. Wir haben es mit einer sogenannten Inhaltsdublette zu tun. Ich weiß gar nicht, ob es den Begriff gibt, aber der erscheint mir dafür passend. Wenn ich jetzt zu Google gehe und sage, Fliegenfischen für Anfänger beispielsweise und gucke mir da die Ergebnisse an, da stehen völlig andere Sachen drin. Ja? Da habe ich auch natürlich so einen Anfang, natürlich Fliegenfischen leicht gemacht, warum man Fliegenfischen sollte, Ausrüstung für Anfänger. Und da geht es aber los mit Fliegenroute. Da wird relativ gut beschrieben, für welche Fische brauchst du welche Route, wie lang darf die Route sein, welche Rolle. Dann haben wir Sachen mit passende Schnur, welche Schnüre gibt es, ein Triangel, Taper-Schnur steht da drin, Shooting, Taper-Schnur und so weiter. Also relativ langer Beitrag, der sich hauptsächlich aber um die Ausrüstung kümmert, weil das offenbar eine Seite ist, die Ausrüstung verkauft. So, der zweite Treffer, der bezieht sich dann eher auf das Thema tatsächlich für Einsteiger, ist eine schonende und faire Fischereimethode, steht da drin beispielsweise. Fliegenfischen ist einfacher als Radfahren. Welche Fliegen brauche ich dazu? Und die verschiedenen Techniken mit Trockenfliegen, die haben kleine Ringe an der Oberfläche, ist ein untrügliches Zeichen, bla 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 bla. So, also wenn wir das lesen, dann lernen wir was dazu. Wenn wir die beiden ChatGPT-Texte nebeneinander legen und haben den ersten durchgelesen, haben wir was gelernt. Wenn wir den zweiten durchlesen und ehrlich sind, sagen wir, ich habe gar nichts gelernt, weil da eigentlich das Gleiche drinsteht. Und das ist das Problem, was man mit solchen Texten haben kann. Es werden Inhaltsdubletten erstellt, ja, die, wenn ich selber keine oder wenig Ahnung von einem Thema habe, was ich natürlich dann auch nicht erkennen kann, ja. Und die ganzen Dinge, die halt Experten beschreiben würden, das ist ja das, wo Google immer drauf abzielt mit diesem EEAT-Modell. Das zweite E, was ja neu dazugekommen ist, geht ja auf Experience, dass man sagt, schreibe über Dinge, die du selbst gelernt oder erfahren hast oder über die du tatsächlich Ahnung hast, Sachen, die du angeschaut hast, über die du mehr sagen kannst als jemand anders. So, was kann jetzt passieren, wenn man solche Texte schreibt? Bin jetzt ja natürlich noch in dem Fall, dass wir einfache Prompts verwenden, aber wenn man solche Texte schreibt, dann erzeugen wir möglicherweise Inhaltsdubletten. Das hat einfach damit zu tun, ich habe es vorhin erklärt, dass ChatGPT eigentlich immer aus dem gleichen Pool statistisch versucht zu erraten, was sind die nächsten Worte. Also insofern haben wir es eigentlich immer mit den gleichen Inhaltsassets zu tun, die halt von den Worten her nur anders aufbereitet werden. Also es ist zwangsläufig so, dass wir immer gleiche oder sagen wir ähnliche Texte haben und dass dann nicht wirklich was Neues dazu kommt. Da wird momentan sagen ja auch viele, ja, wir haben KI-Text erstellt, wir ranken auch gut damit. Klar, es wird aber wahrscheinlich nicht so lange dauern, ne? Weil wenn ich jetzt so einen Text erstellt habe und ich war der Erste, nehmen wir das mal an, dann rankt mich Google vielleicht, weil man sagt, der Text ist so in der Zusammenstellung neu. Jetzt kommen 5, 6, 7 andere, die ähnliche Texte erzeugen und dann kriege ich in der Zukunft ein Problem. Dann wird wahrscheinlich das Fiddler-System von Google zuschlagen für die Deduplizierung. Das heißt, wenn eine Suchergebnisseite zusammengebaut wird, guckt die Maschine und sagt, habe ich diesen Text jetzt nicht Wort für Wort so oder ähnlich von den Worten, sondern vom Inhalt her. Ja, also Google wird sicherlich in dem Jahr und wahrscheinlich im nächsten Jahr sehr, sehr hart dran arbeiten. Und ich bin überzeugt, dass wir das dann auch schon sehen werden, eben nicht mehr nur zu gucken, wie viele Worte sind da ähnlich, sondern mehr auf den Inhalt abzielen. Und dann wird Fiddler wahrscheinlich relativ grausam zuschlagen, wird wahrscheinlich ein großes Update geben oder mehrere Updates. Und dann werden all diese Dubletten bis auf eine eben verschwinden. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn man zur Keyword-Recherche jeweils Google Ads nur benutzt. Ja, das benutzt jeder. Jeder kriegt die gleichen Vorschläge und alle buchen auf die gleichen Keywords oder wenn man es für SEO verwendet, alle optimieren auf die gleichen Keywords. Das ist auch nicht gut. Also insofern haben wir hier schon so ein ähnliches Thema, das sich halt aus dem gleichen Pool bedient. So, heißt also, man kann natürlich und soll KIs nutzen, auch zur Ideenfindung, aber bitte nicht nur die zur Ideenfindung, weil auch da, ne, wie bei Google Ads, kriegen alle die gleichen Ideen. Wenn ich sage, was ist wichtig beim Fliegenfischen, dann kriege ich immer eine ähnliche Gliederung. Das müssen wir uns natürlich gewahr sein. Heißt also umgekehrt, je detaillierter du ein ChatGPT oder eine KI Fragen stellst, um einen Content-Bereich aufzubauen, umso niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit anderen, die ja auch dran arbeiten, kollidierst, weil du eben deine eigene Kreativität verwendest und bestimmte Abschnitte dir erzeugen lässt. Vielleicht schreibst du die auch noch um. Das ist aber nicht das Entscheidende, ob du die umschreibst, sondern der eigentliche Inhalt ist das Wichtige. Steht jetzt da was drin über den Standplatz oder über Trockenfliegen oder über Larvenhüllen oder steht da nichts drin? Welchen Begriff du dafür verwendest, ist da zunehmend egal, weil das Google über das Entitätennetzwerk eigentlich relativ gut und über die Wortvektoren bestimmen kann. Du brauchst also immer eigenes Know-how, wenn du über etwas schreibst. Du kannst dich von der Maschine unterstützen lassen, solltest aber nicht glauben, zumindest Long Range, dass dir die Maschine ermöglicht, jetzt möglichst viel Content zu erzeugen und damit alle möglichen Rankings zu bekommen. Das kann kurzfristig funktionieren, aber du bist nicht der Einzige, der auf die Idee kommt. Das sind Hunderte und Tausende jeden Tag, die auch auf die Ideen kommen. Und das Netz wird, das haben wir schon öfter gehört, wahrscheinlich geflutet mit diesen Inhalten. Und Google muss und wird ein Mittel dagegen finden. Also nochmal, es ist nicht die Frage, ob es ein KI-Text ist, sondern es ist eine Frage, ob Google sagt, diesen Text inhaltlich habe ich schon und du bringst mir einen, der ein bisschen ähnlich ist, aber den brauche ich nicht, weil ich habe schon einen und der reicht mir oder der ist vom Trust oder was auch immer besser. Also bring eigene Erfahrungen ein. Dieser Hype, schnell und hektisch zu ranken, wird wahrscheinlich dann relativ schnell vorbei sein, wenn diese Updates kommen. Also du musst wissen, was du tust. Du brauchst wahrscheinlich Weiterbildung, das brauchen wir alle. Mein Tipp, geh auf Fachveranstaltungen, informier dich, wie nutzt man solche Tools, behalte das im Kopf, was ich gerade erklärt habe. Und wenn du auf die SMX gehst, was ich dir dringend empfehlen würde, da gibt es eine ganze Menge Vorträge, wie man solche Dinge richtig einsetzt. Ich hoffe, der Tipp hat dir ein bisschen was gebracht und ich freue mich auf die SMX. Vielleicht sehen wir uns da. Ciao.
Hallo, ich bin Jens Vautrath, einer der Gründer und Geschäftsführer der Getreckchen GmbH. Wir haben einen unserer Schwerpunkte im Bereich SEO für Verlage und Publisher und beschäftigen uns deshalb extrem viel mit Google Discover. Wie 2023 werde ich auch in 2024 einiges zu Discover zu erzählen haben. Wir haben uns nämlich die GSC-Leistungsdaten von 50 Verlagsangeboten angesehen, angereichert durch den Crawl der jeweiligen URLs, um dann eine Entitätenerkennung auf den Inhalten durchzuführen und diese dann auch nochmal zu segmentieren nach Ressorts, Artikel, IDs und ähnliches. Außerdem ziehen wir zu den zugehörigen Verlagsangeboten die jeweiligen News-Sitemaps stündlich und crawlen auch diese URLs, so viel zu unserer Datengrundlage. Exakt. Jetzt kommen wir zu einer ersten Erkenntnis, die ich mal kurz vorab raushauen kann, und zwar von allen URLs, die in den News-Sitemaps aller untersuchten Publisher vorkommen, haben 20% auch Leistungswerte in Google Discover. Das bedeutet, dass im Schnitt jeder fünfte publizierte Artikel auf einem Newsportal oder auch in Discover ankommt. Die Streuung ist hier allerdings sehr groß, aber trotzdem so im Schnitt 20%. Wenn man einen Artikel republished, also ich breche die URL, vergebe eine neue URL für den gleichen Artikel und setze das Datum hoch, dann kommen von diesen gerepublishten Artikeln 40% in Discover an. Also doppelt so viel von denen, die ich neu geschrieben habe. Was auch ein bisschen obvious ist, da ich ja schon weiß, dass das Thema Discover-fähig ist. Auch in der Art und Weise, wie es ist. Deswegen mache ich das ja. Das wussten haben wir von uns immer gedacht. Jetzt habe ich es noch mal schwarz auf weiß und doppelt ist schon mal ein guter Wert. Also phänomenal gut. Das heißt, Republishing ist also nicht nur effektiv, sondern auch effizient. Das ist aber soweit nicht neu, wer in dem Bereich ist. Aber die Frage, die sich jetzt anschließt, ist, wie kann ich jetzt die Anzahl der Republishings steigern, also der, die ich durchführe, ohne die Anzahl der zugrunde liegenden Artikel zu steigern, was ja wieder sonst Kosten redaktioneller Art und Weise nach sich zieht. Da habe ich jetzt einen schönen, einfachen Hack für euch. Und zwar nehmen wir ältere Artikel. Das heißt, Artikel, die keinen aktuellen Bezug haben, zum Beispiel klassischerweise Ratgeber, Toplisten, allgemeine Empfehlungen, Do-it-yourself-Rezepte, es gibt ja alles Mögliche, was discoverfähig ist, was man gar nicht so im ersten Moment glaubt, was aber sehr, sehr gut läuft. Vergleiche etc. Die sind nicht tagesaktuell, kann aber auch irgendeine absurde Story sein, die in sich einfach lustig oder bemerkenswert ist, wo das Datum nicht relevant ist, wann die passiert ist. Und die kann ich nehmen und ebenfalls republishen. Das erhöht schlicht mein Output am Tag. Um das ein bisschen systematisch zu machen, gibt es einen einfachen Weg. Ich gehe in den Discover-Leistungsreport in der Google Search Konsole rein. Ich setze einen zeitlichen Filter, und zwar genau auf einen Tag, und zwar von vor 30 Tagen. Ich gehe einfach 30 Tage nach runter, einen Tag. Wenn ich das noch einmal die Woche machen will, dann nehme ich mir 7 Tage von vor 30 Tagen als Zeitraum und schaue einfach mir dann die Listen der URLs an, die in dem Zeitraum performt haben. An der URL kann ich immer erkennen, um was es geht, weil der Titel ja meistens im URL-Slug drin steht Und da kann ich schon sagen, okay, Todesmeldung, okay, tagesaktuell, aktuelle Politik, tagesaktuell brauche ich nicht anzuschauen. Aber ich habe relativ schnell durchgescannt und finde sicherlich einige Artikel, die ich durchaus nochmal spielen kann. Hierbei, jetzt kommt mein zweiter kleiner Hack mit rein, achtet nicht nur auf die Artikel, die die meisten Klicks gemacht haben, achtet vor allem auch mal auf Artikel, die vielleicht nur so 500 Klicks, 1000 Klicks hatten, aber eine exorbitant gute Klickrate, eine CTR. Weil auch hier haben wir gesehen, dass Artikel mit einer hohen Klickrate ebenfalls eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, wieder reinzukommen und vor allem eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, nochmal mehr Leuten angezeigt zu werden. Das sind zwei kleine Tricks, mit denen man arbeiten kann und seine Outputmenge schlicht und ergreifend erhöhen kann mit relativ geringem Arbeitseinsatz, der definitiv zu mehr Traffic aus Google Discover führt. In diesem Sinne, happy optimizing und all for the reach. Danke.
So, das war der zweite Teil des SMX Specials. Ich hoffe, da waren spannende, wertvolle Tipps für dich mit dabei, die du auch dann für dich in der Praxis umsetzen kannst. Und falls du zur SMX nach München kommen solltest, sag gerne Bescheid. Also ich werde auf jeden Fall die ganze Zeit vor Ort sein. Würde mich freuen, wenn wir uns dann auch da persönlich treffen. Also mich einfach über LinkedIn oder via Mail oder wie auch immer anhauen. Und natürlich nicht vergessen, den Podcast Marketing on Fire mit 5 Sternen zu bewerten und natürlich auch zu abonnieren, damit du auch keine der weiteren spannenden Folgen verpasst. Wir hören uns. Ciao.